Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Der Finanzvisier rockt. Auch in der zweiten Staffel gibt es wieder die Hörerfragen. Und ja, bevor wir zu den Hörerfragen kommen, erstmal hallo an Daniel.
Moin Moin Albert, ich grüße dich und ich bin froh, dass wir dieses Format jetzt in diesem Jahr ins Leben gerufen haben, denn wir haben mal wieder ordentlich Feedback bekommen und ordentlich Fragen und ich glaube, das ist wieder eine interessante Mischung geworden, über die wir heute sprechen.
Auf jeden Fall und vor allem sind auch nicht immer nur unsere Stimmen, die dann da aus dem USB-Stick oder dem Autoradio kommen.
Ja.
Alles klar. Ja, also auch dieses Mal wieder mit dabei unser Sponsor Blinkist. Blinkist ist die App, mit der ihr mehr als 3000 Sachbücher in nur 15 Minuten lesen und hören könnt. Alles dabei, neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker, viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie beispielsweise Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel, damit es dann auch wirklich praktisch umgesetzt werden kann. Ja, und es gibt natürlich Titel auf Englisch und Deutsch. Und da wären wir eigentlich schon fast beim Thema. Welche Titel gibt es denn auf Englisch und Deutsch, Daniel?
Ja, es gibt ganz viele unterschiedliche Themen, also Wirtschaftsthemen. Es gibt aber auch Bücher zur persönlichen Entwicklung, persönlichen Veränderung. Und da habe ich diesmal eins rausgesucht, und zwar Mach es einfach von Ilya Graskowitz. Und ich habe das Buch vor Jahren schon gelesen. Ich habe da auch einen ausführlichen Artikel damals zu geschrieben. Ich glaube, 2016 war das schon. Und das gibt es jetzt auch bei Blinkist. Und das Buch heißt Mach es einfach, warum wir keine Erlaubnis brauchen, um unser Leben zu verändern. Und da geht es dann tatsächlich darum, dass man Sachen umsetzt und sich damit dann auch wohlfühlt und dass man über kleine Schritte zu großen Zielen kommt. Und Ilya Graskowitz ist ein Berliner Autor und Coach und der hat sich so die Themen Motivation und Veränderungsmanagement auf die Fahnen geschrieben, spricht als Keynote-Speaker und spricht auch häufig über Change-Management in Unternehmen. Und das ist jetzt meine Blinkist-Empfehlung des Monats. Ja, ich kann es nur empfehlen. Was neu ist bei Blinkist, das sind Hörbücher, die es jetzt auch in der Smartphone-App zu hören gibt. Und zwar, das ist für alle, die nach den Blinks tiefer ins Thema einsteigen wollen. Da gibt es jetzt unterschiedliche Sachbücher in voller Länge als Hörbuch. Aber man muss dafür dann auch noch Geld zahlen, aber es ist günstig. Und das kann man dann, wenn man das Thema vertiefen will, einfach noch kaufen und dann genauer reinhören.
Also du hattest es ja schon gesagt, dein Buch ist Mach es einfach. Es ist auch einfach, an das Jahresabo Blinkist Premium mit 25% Rabatt ranzukommen. Ihr müsst einfach www.blinkist.de/finanzvisier eingeben. Nochmal zum Mitschreiben. Blinkist schreibt sich blinkist.de und dann /finanzvisier. Und da gibt es jetzt eben exklusiv für euch, für die Hörer dieses Podcasts, das Jahresabo mit 25% Rabatt. Jo, und dann denke ich mal, gehen wir jetzt mal in die Vollen und lassen mal hören, was unsere Hörer und Hörerinnen denn von uns wissen wollen.
Auf geht's.
Ja, meine Lieben, wir hatten es ja schon mal, die Hörerfragen, jetzt Hörerfragen, zweiter Teil in der zweiten Staffel. Also, dann fangen wir doch gleich an. Wir haben hier den Sebastian, der gerne wissen möchte, wie man in der Krise reinvestieren kann. Gibt es einen guten Zeitpunkt dafür? Wie gehen wir damit um und welche Strategie haben wir? Ja, Sebastian, stell dich doch mal kurz vor und stell deine Frage.
Hallo Albert, hallo Daniel. Erstmal möchte ich bei euch für eure tolle Arbeit bedanken, für eure tollen Podcasts, für eure tollen Inhalte, die mir jetzt besonders in der Krise geholfen haben und die mich jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit begleiten und damit die Fahrt zu einem wirklichen Genuss machen. Gerade aber auch die letzten Wochen haben gezeigt, dass es ein Thema gibt, worüber noch nicht so oft gesprochen worden ist. Und das ist eigentlich gerade dieses Verhalten in der Krise, wenn es darum geht, zu investieren. Und da würde mich interessieren, was habt ihr da für Strategien und Tipps, damit man nicht zum perfekten Zeitpunkt, aber auch nicht zu früh oder zu schnell oder aus Angst gar nicht zu investiert. Wie geht ihr davor, um bei bestimmten Aktien und auch bei Fonds nachzuinvestieren? Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Frage, Sebastian. Die finde ich auch sehr interessant. Aber ich glaube, es gibt keinen richtig guten Zeitpunkt, um in der Krise zu investieren. Also ich habe es beispielsweise so gehandhabt, dass ich immer wieder nachgekauft habe, wenn Einzelaktien jetzt so gefallen sind, dass sich Nachkauf gelohnt hat, dass es dann auch lukrativ war. Aber das gab jetzt so nicht den Zeitpunkt, wo man den besten Schnitt hätte machen können. Also dieses Market Timing funktioniert da in der Krise überhaupt nicht. Und jetzt so nach 3 Monaten Krise, da gehen die Unternehmenswerte ja wieder ein bisschen nach oben. Jetzt kriegt man fast gar keine Schnäppchen mehr. Aber das wird sich auch dann wieder ändern. Und dann versucht man einfach wieder nachzukaufen. Und jeder legt ja für sich selber dann irgendwelche Limits fest, wann er dann wo nachkauft. Und das ist bei mir eben genauso. Und ich habe da jetzt nicht einmal eine komplette Summe dann in alle möglichen Aktien investiert, sondern über Wochen dann wirklich dann, ich glaube, ja, eine knapp fünfstellige Summe investiert. Und ich bin damit eigentlich ganz gut gefahren und bin auch zufrieden. Albert, wie ist es bei dir?
Ja, einfach durchlaufen lassen. Aber meine Sache ist, man muss das Ganze regelbasiert machen. Und zwar weit vor der Krise sollte man sich überlegen, wie man das machen will, wie man das, sich das vorstellt und dann das Ganze durchziehen. Weil dieses Ganze und dann improvisieren wir, das geht nämlich meistens in die Grütze. Also egal, wie man es macht, mach's regelbasiert, Sebastian, und halte diese Regeln schriftlich fest und zwar deutlich vor der Krise. Das wäre mein Ratschlag.
Genau, bei mir läuft es ja auch über die Branchenaufteilung und da kaufe ich dann auch immer die Branche nach, die am meisten gerebalanced werden muss.
Siehst du, also regelbasiert.
Genau.
Wunderbar.
Ja, dann kommen wir zur zweiten Frage, die stammt von Kurt und da geht es um ein Spin-off und wie die Indexanbieter damit umgehen. Ja, Kurt, schieß mal los.
Hallo ihr beiden. Vielen Dank für euren Podcast. Meine Frage betrifft ETFs und die darin enthaltenen Aktien. Wie verhält sich der ETF-Anbieter bzw. der Indexanbieter bei einem Spin-off, wenn die daraus entstehende abgespaltene Aktie nicht mehr dem eigentlichen Index angehört, da sie gegebenenfalls die Indexkriterien nicht erfüllt? Ich denke hierbei an den anstehenden Spin-off im DAX von Siemens und Siemens Energy im Sommer. Was muss dann der ETF-Anbieter tun? Verkauft er die neu entstandene Aktie und schüttet den Erlös aus, sofern er ausschüttend ist? Oder wird dann der Index ohne die Spin-off-Aktie neu gewichtet und es muss mit dem Erlös aus der verkauften Spin-off-Aktie verteilt über den ganzen Index nachgekauft werden? Es verändert sich ja auch die Kapitalisierung der Ursprungsaktie und damit gegebenenfalls deren Anteil oder Zugehörigkeit am Index. Vielen Dank und schöne Grüße.
Ja, wunderbar. Alles klar, Kurt. Naja, es ist einfach so, wie du es eigentlich ja schon gesagt hast. Also das wird jetzt dann gesplittet. Es gibt das Spin-off. Es verbleibt eine Firma, die alte Firma mit einer gewissen Marktkapitalisierung, es kommt eine neue hinzu, die auch eine gewisse Marktkapitalisierung hat und dann wird einfach der Index, guckt sich das dann einfach an, setzt seine Algorithmen an, seine Bewertungs- und Gewichtungsalgorithmen und wird dann halt die alte und die neue Firma entsprechend einsortieren. Und das war's. Also ganz simpel und so läuft das dann. Fertig.
Wie war das denn eigentlich, als Metro dann gesplittet wurde? Da ist ja Kikonomi dann daraus entstanden und die sind ja dann in einen anderen Index gekommen.
Ja, genau, weil halt die, dann wird halt das gemacht, was die Indexregeln verlangen. Punkt. Also das ist ja dann eine komplett neue Firma und da ist es ja egal, wo die herkommt, ob die sich jetzt praktisch aus dem Unterhaus nach oben gearbeitet hat oder ob die halt durch einen Spin-off entstanden ist.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage. Die stammt von meinem Namensvetter. Ich glaube, das ist sowieso eine Daniel-Folge diesmal geworden mit ganz vielen Daniels. Und er hat eine Frage zu Mitarbeiteraktien. Daniel, schieß los.
Hallo Albert, hallo Daniel. Hier ist Daniel aus Flößheim-Dalsheim. Hier meine Frage an euch. Wie steht ihr zu Mitarbeiteraktien, die große Unternehmen ihren Mitarbeitern anbieten über vergünstigte Kaufoptionen? Ist das eine gute Chance oder doch ein großes Klumpenrisiko? Nach dem Motto, wenn es dem Arbeitgeber schlecht geht, habe ich auch noch Aktien von ihm. Macht's gut, ciao.
Ja, Thema Mitarbeiteraktien, das ist auch eine Frage, die immer wieder kommt und ich halte das prinzipiell für eine gute Sache. Aber es gibt verschiedene Dinge, die man als Anleger da beachten sollte und auch als Angestellter. Denn man bekommt in der Regel ein separates Depot für diese Mitarbeiteraktien. Das wissen viele nicht. Und man hat auch keine Möglichkeit, die dann in das eigene Depot dann zu machen oder einzufügen, weil die Firma dann oft mit der Bank dann einen Deal hat, dass die Depots dann für die Mitarbeiter dann günstiger sind. Und viele Unternehmen arbeiten da eben mit großen Banken zusammen und dann wird das Depot dort angelegt und die Mitarbeiteraktien werden dann darüber eingebucht bzw. gekauft. Und flexibel ist man hier nicht. Ein weiterer Punkt, der ganz wichtig ist, viele Angestellte denken, wenn sie jedes Jahr Mitarbeiteraktien kaufen, dann sind sie gut aufgestellt für die Altersvorsorge. In Wahrheit ist das aber ein absolutes Klumpenrisiko, wenn ich nicht daneben breit streue. Denn dann binde ich nicht nur meine Arbeitskraft ans Unternehmen, sondern auch einen Großteil meiner Altersvorsorge mit diesen Mitarbeiteraktien. Und wenn ich dann noch ein Haus oder eine Wohnung in der Stadt meines Arbeitgebers gekauft habe und das Unternehmen gerät in Schieflage, dann habe ich gleich mehrere große Probleme. Deswegen muss man da immer darauf achten, dass man da breit diversifiziert rangeht. Man sieht es ja an den Beispielen jetzt TUI, Raum Hannover oder Lufthansa Raum Köln, da kann man sehen, wie schnell das gehen kann. Weil vor ein paar Monaten gab es diese existenzbedrohlichen Probleme überhaupt nicht. Und nun will die Lufthansa bis zu 26.000 Stellen abbauen, wie heute bekannt wurde. Das kann von heute auf morgen dann passieren. Und deswegen ist meine persönliche Meinung als Ergänzung, ist das eine gute Sache, aber wirklich nur in einem kleinen Rahmen und es sollte nicht überhand nehmen. Siehst du es auch so, Albert?
Ja, vollkommen. Also ganz gewiss mitnehmen, was geht. Man kriegt die ja oft zu vergünstigten Preisen. Es kommt ja immer davon an. Klar, ich meine, und was du sagtest, um das nochmal zu ergänzen, Thema Mitarbeiteraktien oder solche Geschichten, wenn man bei einer US-amerikanischen Firma beschäftigt ist, dann bedeutet das ja auch gerne, dass das bei der Bank of America oder bei E-Trade liegt. Aber wie gesagt, dann muss man es halt verkaufen und das Geld halt rüber transferieren. Das wäre ja sowieso mein Vorschlag, dass man einfach die Gesamtportfolio-Betrachtung macht und dann, wenn die Aktien ja gewestet sind, also reif sind, wenn man sie verkaufen darf. Meistens liegt da ja irgendwie eine gewisse Verkaufssperre drauf. Und wenn es dann lukrativ ist, dann würde ich das einfach verkaufen und den Cash halt in meinen normalen, ja, wie soll ich sagen, Bereich stecken. Ich sehe das mehr so als Arbitrage, dass mir die Firma einen günstigen Kurs gibt und ich davon einfach überproportional dabei bin. Und ja, ansonsten genauso wie du das sagst, würde ich das auch machen.
Ja, dann kommen wir mal zu einer absoluten Albert-Frage, nämlich von Simone. Und sie hat eine Frage zum Thema Kind und eigener Sparplan.
Hallo, hier ist Simone. Für jedes Kind einen eigenen Sparplan erstellen oder an den der Eltern ranflanschen? Wir haben ein Kind und ich möchte gerne eine saubere Trennung haben. Wie seht ihr das?
Ja, Simone, wie gesagt, bei mir ist es einfach so, ich bin immer der Meinung, das bleibt bei den Eltern. Gar nicht so, da muss man dann vielleicht, sage ich den Leuten, die mich das immer fragen, da müsst ihr nicht von euch auf eure Kinder schließen, weil da ist immer, dann wird das Problem des Versaufens und Verhurens an die Wand gemalt und das ist gar nicht so der Fall. Oft genug ist es so, dass die jungen Menschen nämlich sehr hochfliegende politische Pläne auch haben. Ich erinnere nur an den einen jungen Mann, der 70.000 Euro seines Erbes freigebig der Friday for Futures Sache zur Verfügung gestellt hat, nur um dann festzustellen, dass man solche Summen nicht per Handschlag rüberschiebt, um irgendwelche Züge zu buchen, die dann doch nicht gefahren sind, dann gab es das Geld irgendwie doch nicht zurück. Also solche Geschichten. Junge Leute sind mit großen Summen oft ein bisschen unerfahren und deshalb bin ich ein ganz klarer Freund, dass es bleibt bei den Eltern, weil, das ist auch eine wichtige Argumentation, Eltern sind ja verpflichtet, ja ihren Kindern die erste Ausbildung zu bezahlen. Und das Argument, ja, aber guck mal, wir haben doch hier jetzt mit Omas, Onkels und Tanten ganz toll für dich einen fünfstelligen Betrag angespart, mit dem du dein Universitätsstudium finanzieren kannst. Wenn das halt dann vorher weg ist, bleibt die Zahlungsverpflichtung halt einfach schon erhalten. Also von da würde ich einfach sagen, da halten die Eltern den Daumen drauf. Und wenn der junge Mensch dann selbstständig ist, sein eigenes Geld verdient und irgendwie festgestellt hat, wie die Realität nun wirklich aussieht, dieses Brutto von Netto jetzt endgültig abgeschminkt ist, dann kann man ihm oder ihr, ja, sollte noch was da sein, die letzte fünfstellige Summe rüberschieben. Dann ist meistens auch so, ja, Mitte, Ende 20 die sittliche Reife da, um zu verstehen, was man mit solchen Summen machen kann und was nicht. So würde ich es machen.
Aber wie würdest du das in Hand haben, wenn du jetzt mehrere Kinder hast? Also ist ja bei dir der Fall. Und wenn ich jetzt eine Trennung haben will zu dem elterlichen Vermögen, was ich aufgebaut habe, macht man dann separate Sparpläne? Macht man separate Depots oder wie macht man das?
Man macht es einfach in Excel separat, fertig.
Das ist so eine typische Albert-Aussage.
Ja, klar. Oder du machst es halt in deinem Portfolio. Also du sagst einfach nur, so und so viel Prozent sind für die Kinder. So, oder du kannst natürlich, je nach Broker, kannst du ja auch Unterdepots anlegen, wenn ich das richtig verstehe. Da würde ich halt mir so einen Broker raussuchen. Oder du legst halt einfach noch ein zweites, drittes, viertes Depot bei einem Broker an. Die sind ja dann meist auch kostengünstig zu führen und steckst dann da alles rein. Dann bist du halt stolzer Besitzer des elterlichen Depots zusammen mit deinem Ehepartner, Ehepartnerin. Und dann gibt es halt für jedes Kind nochmal ein eigenes Depot, ein eigenes Unterdepot, was familienintern für die Kinder ist, was aber offiziell nur nach außen auf dem Namen von Mama und Papa läuft. So würde ich das machen. Also diese ganze Palette von einfach in Excel aufteilen bis hin, jedes Kind kriegt sein eigenes Depot, was aber nur intern eben Kinderdepots und nach außen Elterndepot.
Also ich weiß es ja von Max Blue, da habe ich ja mit dem Sparplan praktisch ein eigenes Depot, eine eigene Depotkontonummer und da kann ich das dann auch immer reinschieben, das wird automatisch dann investiert in den Sparplan, aber es ist immer separat jetzt zu meinen Einzelaktien.
Siehst du, das kann man dann auch so machen.
Genau. Ja, dann kommen wir mal zu einer richtig spannenden Frage und zwar von Lukas und Samira und da geht es um den Mode- oder Megatrend, für den wir uns entscheiden würden. Stellt mal eure Frage.
Hallo Daniel.
Hallo Albert.
Wir sind Lukas und
Samira aus Hilchenbach. Wir interessieren uns jetzt seit fast 4 Jahren für passives Investieren. Das hat uns auch zu eurem tollen Podcast geführt. Praktizieren tun wir das Ganze mit dem passiven Investieren nun schon seit etwas mehr als 3 Jahren. Angefangen haben wir mit einer kleinen Sparrate. Schnell wurde es aber mehr durch Nebenjobs, Gehaltserhöhungen oder einfach, weil wir festgestellt haben, so viel Geld zum Leben braucht man gar nicht. Hashtag minimalistisch. Gerade beim Urlaub haben wir so locker mehrere tausend Euro bisher gespart. Somit haben wir bis jetzt schon einen 6-stelligen Betrag zusammen. Auch durch eine verfrühte Auszahlung eines Erbanteils, den wir jetzt in der Krise investiert haben. Nun genug von uns und zu unserer uns brennenden Frage.
Für welchen Mode- bzw. Megatrend würdet ihr euch für die nächsten 10 Jahre entscheiden, wenn ihr müsstet? Auch wenn wir wissen, dass ihr eher die Diversifikation empfiehlt und lebt. Wo sagt euer Zockerherz, dass es richtig rund gehen wird? Wir würden jeweils gern eure persönliche Meinung dazu hören. Wir freuen uns schon auf eure Antwort.
Bis dahin hören wir uns. Grüße aus Hilchenbach.
Tschö.
Ja, ich finde die Frage echt gut, aber das ist auch etwas, was immer wieder vorkommt und die Börsenzeitschriften, die leben ja von jedem neuen Mode- und Megatrend, der wird dann gefeatured ohne Ende. Ich persönlich bin mit dem Zocken schon öfter auf die Nase gefallen und mittlerweile mache ich das wirklich nur noch in einem sehr kleinen Rahmen, aber nicht mehr in meinem großen Einzelaktienportfolio. Das befriedigt meinen zweifellos vorhandenen Spieltrieb und tut dann nicht weh, wenn ich das im kleinen Rahmen mache, wenn es schief geht. Aber die Mahnmale in meinem Depot, wie jetzt zum Beispiel Bet at Home oder noch diverse andere, die tun mir immer noch weh. Und deswegen habe ich gesagt, ich trenne das jetzt und nehme auch nur noch kleine Summen. Und dann ist der Spieltrieb schon mal weg. Und das hilft mir persönlich wirklich weiter. Vor Jahren habe ich beispielsweise gedacht, dass Biotech das nächste große Ding ist. Ich hatte dann einen Sparplan auf die Aktie Gilead Science laufen. Und
ja, das war ja damals das absolute Must-Have im Depot.
Ja, und das Problem war aber, die meiste Zeit war die Aktie im Minus. Also als ich die damals gekauft hatte, ist die schon ordentlich runtergegangen. Und dann hatte ich den Sparplan, weil ich gedacht habe, ja, dann gleicht sich das dann wieder aus, so Cost-Average-Effekt. Und das ist aber leider nicht passiert. Und selbst durch das vermeintliche Corona-Medikament Remdesivir gab es nur ein Strohfeuer. Und die Aktie ist bei mir immer noch ein bisschen im Minus. Und hier wäre man beispielsweise mit so einem Biotech-ETF deutlich besser gefahren, weil die haben in den letzten 12 Monaten gegenüber beispielsweise dem normalen MSCI World eine Outperformance von bis zu 25% gemacht. Mhm. Und das ist dann natürlich schon ein Trend, der positiv auch im Depot ist. Da gibt es zum Beispiel bei extra ETF so Themenseiten, da kann man sich das dann angucken, wie die ETFs dann im Vergleich zum MSCI World abschneiden. Aber selbst zum Beispiel die Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech, die auch Anteilseigner von Gilead sind, die haben in den letzten 5 Jahren nur ein Plus von 7% gemacht. Das ist ja nicht dolle. Und deswegen brauche ich da nicht auf den Mode- oder Megatrend aufspringen. Ne? Und was man aber sagen kann, dass die Bereiche Healthcare und Technologie bzw. Hightech in den kommenden Jahrzehnten eine wachsende Rolle spielen werden. Und gerade in der Hightech-Branche, da gibt es ganz viele Highflyer-Werte, aber die sind enorm schwer zu beurteilen, jetzt für mich als normalen Privatanleger, vor allem, weil dort sehr viele Unternehmen stark überbewertet sind. Und da finde ich persönlich das immer sehr hilfreich, wenn man sich da etwas andere Kennzahlen anschaut, wie es beispielsweise Stefan Waldhauser, der ja auch schon bei uns zu Gast war, mit seiner Hightech-Strategie, die er auch sehr erfolgreich in einem Wikifolio umgesetzt hat, das in den vergangenen 4 Jahren über 148% gemacht hat. Und in seinen Blogartikeln geht er ja immer auf seine Strategie und die etwas anderen Kennzahlen ein. Und auf der Webseite Aktienguide wird die Strategie dann auch nochmal mit den Kennzahlen sehr gut dargestellt. Wer also da mal schauen möchte, ist bei diesem Trendthema gut aufgehoben, weil in der Branche, da kommt man eben mit diesen herkömmlichen Kennzahlen nicht wirklich weiter. Aber generell würde ich für langfristige Anlagen dann nicht diesen Trends hinterher rennen und hinterher kaufen.
Ja, das stimmt. Nee, aber ich bin ja sowieso hier, wie Sie sagen, die beiden. Was sagt euer Zockerherz? Ich habe halt kein Zockerherz, ich bin immun. Das ist in der Familie auch schon bekannt. Wenn Großeltern vorbeikommen, die spielen alle total gerne Karten, dann ist klar, dass ich gerne den Mundschenk mache und so. Aber an irgendwelche irgendwie gearteten Spiele kriegst du mich nicht dran. Ich war dann auch irgendwie froh, als unsere Kinder eben alt genug waren, um eben diese Kartenspiele spielen zu können mit meiner Frau und den Großeltern, dass ich als Papa da raus war und nicht mehr diese ganzen Mensch, ärger dich nicht und was man alles so spielen musste. Also von daher, ich kann mich überhaupt nicht aufraffen, mich da irgendwie mit diesem Thema zu beschäftigen, weil ich das einfach so unfassbar langweilig finde.
Aber das heißt, so ein gemeinsamer FIFA-Abend wird mit dir nichts, ne?
Überhaupt nicht. Nein, es ist also nichts. Also es ist egal, ob jetzt Kartenspiel, Brettspiel oder Pixel totschießen oder irgend sowas. Nee, Mario Kart, was immer ist, da gibt Call of Duty, das ist alles. Oh, nee, muss das sein.
Aber du bist aus dem Alter ja auch raus, Albert.
Naja, aber es gibt ja auch viele Menschen meines Alters, die Karten spielen und so. Ich bin ja gegen alle Spiele immun. Also deshalb bin ich auch, denke ich, vielleicht gar nicht so schlecht für die Börse geeignet, weil diese Faszination Börse hat mich nie ereilt. Ich bin ja der Meinung, wenn Blüm doch recht gehabt hätte, ja, wir uns mit Bundesschatzbriefen noch 2,50 Euro hätten dazu verdienen können, dann wäre ich fertig mit dieser ganzen Nummer. Also, dass die Börse in irgendeiner Art und Weise fasziniert ist, kann ich wirklich nicht sagen. Wir brauchen sie halt wegen des Geldes, aber ansonsten gehen wir weg damit.
Also ich finde das schon faszinierend und man kann da unheimlich viel lernen und erfahren und das finde ich mega spannend. Aber gut, deswegen machen wir zusammen den Podcast, weil wir da halt sehr unterschiedlich sind.
Genau.
Genau, dann lieber Netflix für dich, ne?
Ja.
Okay, dann lass uns mal zur nächsten Frage kommen und zwar Martin aus Baden-Württemberg hat eine Frage zu Dividenden-ETFs und da geht es um die Dividendenkürzung und Dividendenstreichung und ich würde sagen, Martin, stell mal deine Frage.
Hallo ihr beiden, hier ist Martin aus Baden-Württemberg. Danke für euren tollen Podcast. Ich habe eine Frage zu Dividenden-ETFs. Durch die Krise werden viele Firmen Dividendenzahlungen kürzen oder streichen müssen. Wenn der ETF nur ein- oder zweimal gerebalanced wird, könnte er seinem Ziel der hohen Dividendenausschüttungen nicht mehr nachkommen. Wie können oder werden die ETF-Anbieter damit umgehen? Danke euch und viele Grüße, Martin.
Ja, Martin, wie soll ich sagen? Nur das, was reinkommt, kann verteilt werden. So einfach ist es. Also dann gibt es halt auch weniger Ausschüttungen im ETF. So ist das. Also mehr ist dazu einfach nicht zu sagen. Die ETF-Anbieter sammeln das Geld ein, was ihnen von den Firmen überwiesen wird. Das verteilen sie dann fair und gerecht auf die ganzen Anteilsscheine. Und dann war's das.
Okay. Aber wir haben noch eine zweite Dividendenfrage, und zwar von Christoph aus Köln. Und er bespart zwei unterschiedliche Dividenden-ETFs. Und er fragt, ob es sinnvoll ist, beide Strategien zu verfolgen. Und ja, Christoph, stell mal deine Frage.
Lieber Daniel, lieber Albert, mein Name ist Christoph Meyer aus Köln. Ich wollte euch erstmal ein großes Lob aussprechen. Ich finde, ihr versteht es hervorragend, komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge für Otto-Normalverbraucher zusammenzufassen und auch verständlich zu machen. Ich höre euren Podcast schon eine ganze Weile und habe auch bestimmt schon das eine oder andere Mal davon profitiert. Meine konkrete Frage ist eine Frage zu ETFs, die den Schwerpunkt auf Dividenden haben. Ich bespare nämlich monatlich zwei Dividenden-ETFs und ich wollte euch fragen, ob ihr das für Quatsch haltet. Konkret handelt es sich um den iShares Stocks Global Select Dividend 100 und den iShares MSCI World Quality Dividend UCITS. Ich dachte, es ist insofern kein Quatsch, weil der erste von den beiden in sehr, sehr dividendenstarke Titel investiert, die letztlich jedoch eher unbekannt sind. Das sind Energieunternehmen und Banken, von denen ich persönlich noch nie etwas gehört habe, wohingegen der zweite ETF eher so in den großen Dividendenadel investiert. Die größten Positionen sind die typischen Procter Gamble, Coca-Cola, AT&T, Exxon, Pepsi, Pfizer und so weiter. Haltet ihr es für sinnvoll, beide Dividendenstrategien zu verfolgen? Vielen Dank für eure Einschätzung.
Ja, Christoph, das ist eine sehr gute Frage. Das Schöne an diesen beiden ETFs ist ja, dass sie auf unterschiedliche Werte setzen, also komplett unterschiedlich. Aber ich persönlich zweifle das an, dass die Banken und Versorger weiterhin so hohe Dividenden zahlen können. Und auch bei den Dividendenwerten mit hoher Dividendenrendite bröckeln die Zahlen ja nach Corona, wie man beispielsweise bei Royal Dutch Shell sieht, bei Tanger Factory Outlet, Simon Property Group oder auch Footlocker. Schau dir einfach mal den Twitter-Kanal Dividend Cut an, wo alle Dividendenkürzungen oder Streichungen getwittert werden. Und das ist schon krass, wie viele Dividenden da gekürzt oder gestrichen wurden, gerade in den USA. Und das führt natürlich bei den Dividenden-ETFs auch unweigerlich zu den Kürzungen von den Ausschüttungen. Und ich als Anleger muss diese Ausschüttung von den Dividenden-ETFs ja auch noch versteuern, wenn ich meinen Freisteuerungsauftrag ausgeschöpft habe. Und spätestens an dieser Stelle muss ich mir als passiver Anleger die Frage stellen, ob es nicht wirklich sinnvoller wäre, auf thesaurierende ETFs zu setzen Und auch wenn der Steuervorteil bzw. dieser Steuerstundungseffekt nicht mehr so groß ist wie vor der Steuerreform von 2018, ist er noch da. Und dazu kommt noch der Fakt, dass viele Dividenden-ETFs einfach schlechter laufen als die größeren marktbreiten Indizes. Und aus meiner Sicht lohnen sich diese Dividenden-ETFs eigentlich nur, wenn ich auf die Einnahmen angewiesen bin und sie dann auch verbrauche. Aber ansonsten lege ich sie mir nicht ins Depot, also ich persönlich, sondern setze dann auf marktbreite Indizes.
Ja, was ich gerne noch ergänzen würde, ist das Thema Qualität. Da hat ja hier unser Dividendenadliger, der Meister Röhl, ja auch mal darauf abgehoben, dass man eben nicht nach der Dividendenrendite als einzige Kennzahl gehen darf. Also was mir noch sehr wichtig ist, Christoph, bitte geh mal ins Kleingedruckte und guck mal, wie diese ETF eben gebildet sind. Ja, und wenn es einfach nach Dividendenrendite geht, dann hat man ja eben sehr oft die Fußlammkrücken sozusagen drin. Ich gebe mal ein Beispiel. Den ETF, eine Firma hat einen Kurs von 100 und zahlt 2 Euro, schüttelt 2 Euro aus, dann hat sie eine Dividendenrendite von 2%. Jetzt passiert irgendwas. Klassiker waren ja dann 2008, 2009 die Banken. Kurse werden runtergehauen. Von 100 geht es auf 50 runter, aber es sind ja noch Rücklagen da. Man kratzt das alles zusammen. Man hat schon den Kurs runtergeprügelt. Dann will man nicht auch noch bei der Dividende komplett einbrechen. Und dann zahlt man jetzt halt nicht mehr 2 Euro aus, sondern 1,90. Und für unsere Zwecke jetzt hier im Podcast wollen wir das mal wieder aufrunden auf 2 Euro. Das heißt, auf einmal haben wir dann eine Dividendenrendite von 4%. Und also verdoppelt sich die Dividendenrendite und rucki zucki ist sowas, was eigentlich ja wirtschaftlich jetzt rein von den Kennzahlen, von der Kraft der Wirtschaft, von der Wirtschaftskraft, den diese Firma noch hat, was Fußlahmes im Depot. Also hohe Dividendenrenditen können auch einfach sein, wie das, was ja der Gärtner als Notblüte kennt. Wenn der Baum schon fast zum Verrecken ist, dann haut er halt nochmal richtig Blüten und Samen raus. Und sowas kann dann da auch passieren. Also bitte nochmal im Kleingedruckten nachgucken, was denn da eigentlich die Kennzahlen sind. Nicht, dass du dir eben ein fußlahmes Krückending da ins Depot legst, weil das wäre halt auch wichtig, ne? Bringt ja nichts, wenn die Firma nicht richtig gesund ist. Dann doch lieber eine kleine Dividendenrendite bei einem guten Kurs und einfach ja solide absolute Zahlen, ja? Also dann ist es mir lieber, die Dividendenrendite ist geringer, aber die absolute Ausschüttung ist da und die kann ich vor allem auch stabil erwarten. Das ist ja wichtig, denke ich, auch bei solchen Dividendengeschichten. Ansonsten schließe ich mich Daniel an, wer einen Dividenden-ETF besitzt, sollte auch zumindest mittelfristig die Intention haben, von diesen Dividenden zu leben. Ne? Genau. Eben als einkommensorientierter und nicht als kursorientierter Anleger dann. Das ist ja auch wunderbar, aber das sollte man berücksichtigen. Also ein 25- oder 30-Jähriger, der mit Dividendengeschichten um die Ecke kommt, würde ich jetzt nicht unbedingt super jubeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Da würde ich schon fragen, ob man da nicht vielleicht eine andere Strategie doch machen könnte.
Ja, generell stellt man sich ja jetzt nach Corona auch die Frage, inwieweit so eine Dividendenstrategie eigentlich noch sinnvoll ist, wenn jetzt so viele Unternehmen die Dividenden kürzen oder streichen und ich habe nur solche Krücken dann da drin mit einer hohen Dividendenrendite und auf einmal zahlen die nicht mehr, dann habe ich natürlich ein Problem, ne, mit dem Cashflow.
Ja gut, wenn der Kurs dann halt nicht richtig mitmacht, weil ich meine, wir kursorientierten Anleger, ich meine, wir haben ja auch genug Prügel einstecken müssen, so ist ja nicht.
Ja gut, aber da geht es relativ schnell wieder dann bergauf. Aber bei den Dividenden weißt du ja nicht, wann die Zahlungen wieder aufgenommen werden. Stimmt. Das hängt ja dann vom Unternehmen ab. Ne?
Mhm. Ja.
Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Fabian aus Koblenz fragt, wie er mit seinem Anlageverhalten umgehen soll, wenn er in 3 bis 7 Jahren eine Immobilie kaufen möchte. Und ja, ich würde sagen, Fabian, leg mal los.
Hallo Daniel, hallo Albert. Mein Name ist Fabian aus Koblenz und ich möchte euch zunächst mal ein großes Kompliment machen für euren Podcast. Ich bin noch gar nicht so lange dabei, aber habe mir jetzt schon einige Folgen angehört und sobald ihr eine neue Folge online habt, bin ich sofort am Start, ja. Und ich habe eine konkrete Frage zum Thema Immobilienkauf und ETF. Und zwar, ja, Albert, ich kenne deine Einstellung, die, glaube ich, die des Herrn Kommer entspricht, also entweder oder. Aber wie gehe ich jetzt konkret mit meinem Anlageverhalten um, wenn ich möglicherweise in 3, 5, 10 Jahren mal eine Immobilie kaufen möchte? Ich weiß es heute definitiv noch nicht. Ich habe meinen Kompass jetzt wirklich für mich gut ausgerichtet. Das heißt, ich bespare mit 500 Euro 3 ETF-Sparpläne. Ich habe auch die ein oder andere Einmalanlage getätigt. Fühle mich damit also sehr wohl. Aber es könnte dieser Tag X kommen, wo ich dann eine Immobilie kaufen möchte. Und dann bräuchte ich natürlich das maximale Eigenkapital und würde dann ja, möglicherweise das ganze ETF-Portfolio verkaufen müssen. Ist es jetzt die bessere Alternative, das Geld auf dem Tages- bzw. Girokonto zu parken? Also das würde mich wirklich mal interessieren, wie ihr darüber denkt. Und ja, bedanke mich und wünsche euch alles Gute.
Das ist ja einfach wieder diese Geschichte, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das muss man einfach ganz genau analysieren jetzt im Einzelfall. Also grundsätzlich ist es so, wenn du ein Depot hast, dann wird die Bank dir das ungefähr mit 50% beleihen, einfach mit Sicherheitsmarge eben. Das heißt, 10.000 Euro auf dem Tagesgeld sind für die Bank 10.000 Euro wert und 10.000 Euro im ETF-Depot sind für die Bank 5.000 Euro wert. Ja. Hm. Mit anderen Worten, so, und nach diesem Eigenkapitalanteil bemisst sich ja dann auch immer die Zinsen, also die Zinskonditionen, die du dann für den Kredit kriegst. Und da ist einfach die große Frage, ja, was ist da besser? Ich persönlich bin einfach der Meinung, wenn man ernsthaft eine Immobilie kaufen möchte, und zwar sogar schon in drei Jahren, dann würde ich schlicht und ergreifend jetzt horten, weil ich denke mal, auf der einen Seite hast du natürlich das Problem, wenn du hortest und es kommt ein richtiger Crash, so 2008, 2009 nochmal, dass auch wirklich dann die Sichtanlagen in Gefahr sind, ja, dass so womöglich dann die Banken, die Einlagensicherung greifen müsste und dann nicht richtig greift, ne, dieses Problem hast du ja auch, also in 7 Jahren ist es schon relativ weit, weiß der Teufel, was 2027 ist, ob wir dann eine neue Währung haben oder so, dann wäre man vielleicht lieber in ETFs geblieben, also in Börse geblieben, das muss man immer so abweigen. Also ich bin aber grundsätzlich der Meinung, wenn man ernsthaft in drei Jahren eine Immobilie kaufen will, dann gehört man nicht an die Börse. Wenn man in 7 Jahren eine Immobilie kaufen möchte, gehört man schon ein bisschen an die Börse. Und das sind einfach diese Opportunitätskosten, die man da trägt. Und für mich ist es halt einfach auch jetzt als Vater von 3 jungen Menschen, ja, das ist das erste Mal, dass das Leben eben jetzt richtig hart zuschlägt. Jetzt muss man sich entscheiden. Das ist eben nicht die Situation, wie man sie sonst gewohnt ist, dass man in WhatsApp um 23.55 Uhr noch erbittert diskutiert, in welchen Club man dann um Mitternacht gehen will. Das heißt, ja, das ist ja diese jungen Leute, ich möchte mir alle Wege offen halten. Ich möchte immer flexibel sein und möchte immer in letzter Sekunde noch das Ruder rumreißen können. Ja, also das ist halt dieses, ich möchte alles und so fort. Wird dir auch antrainiert. Ich meine, Netflix, was immer du willst, wann immer du willst. Ja, dasselbe gilt für Amazon und Tinder. Das ist halt einfach, da funktioniert es halt nicht. Da muss man jetzt Opportunitätskosten tragen. Und ich persönlich würde sagen, 3 bis 7 Jahre, dieses wenn ich mal, das muss mal aus dem muss einfach mal aus dem Weg geräumt werden. Da muss man sich mal hinsetzen mit Bleistift und Papier und ernsthaft sagen, okay, welche Lebensentwürfe habe ich denn vor mir und wie realistisch ist das? Einfach nur jetzt ja mit angezogener Bremse in den Aktienmarkt zu gehen, nur weil ich mal in 3 bis 7 Jahren unter Umständen vielleicht und womöglich eine Immobilie kaufen möchte, das ist keine Vorgehensweise. Hier beginnt dann jetzt das Erwachsenwerden und das Planen und das Überlegen, ja, was mir wichtig ist und welchen Preis ich auch da bereit bin, dafür zu zahlen, mir diese ganzen Optionen offen zu halten. Das wäre eigentlich erstmal mein Vorschlag. Und wie soll ich sagen, ich vermute mal ganz stark, wie gesagt, das wird ja auch gesagt eben, es geht ja nicht darum, dass Fabian ein Haus bauen will, sondern es geht ja um Familiengründung und all solche Geschichten. Und da gibt es ja immer jemand anders, mit dem man das auch noch besprechen sollte, ganz ernsthaft.
Genau. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage und die kommt von Yannick und da geht es um die Gründe, warum eine Firma an die Börse geht. Was sind die Vorteile? Warum ist es so wichtig, auf die Anteilseigner zu hören, die einen Großteil der Aktien haben? Und warum es immer wieder heißt, wir müssen an unsere Shareholder denken? Yannick, leg mal los mit deiner Frage.
Hi Albert, hi Daniel. Mein Name ist Yannick, ich bin 28 Jahre alt und ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal freiwillig mit dem Thema Finanzen befassen würde. Daher an dieser Stelle zuerst einmal ein Riesendankeschön für das geballte Wissen, das ihr mit uns teilt. Meine vielleicht dumme Frage wäre zum Thema Aktiengesellschaften. Ihr habt ja zu Beginn des Podcasts mal erklärt, dass Firmen an die Börse gehen, um schnell an Geld zu kommen. Aber so ganz will mir das Prinzip nicht einleuchten. Ich verstehe, dass die Firmen beim Börsengang fette Gewinne machen, aber allein wenn eine Firma im Laufe der Zeit immer wieder Dividenden ausschüttet, wird das doch zwangsläufig den Gewinn beim Börsengang überwiegen. Und ich habe auch gelesen, dass beim Börsengang selbst eine Menge Geld verloren geht. Wäre da nicht vielleicht ein Kredit doch besser, wenn man es langfristig sieht? Außerdem habe ich noch nicht so ganz verstanden, warum der Aktienkurs und die Anteilseigner den Aktiengesellschaften so wichtig sind. Die Gewinne erzielen sie ja nicht mehr mit dem eigentlichen Aktienhandel, sondern nur durch ihr Tagesgeschäft, egal wie der Kurs ist. Und weshalb ist es dann so wichtig, darauf zu hören, was irgendwelche Anteilseigner sagen, wenn man doch selbst den Großteil der Aktien hält. Ihr habt bisher immer in Aktiengesellschaften gearbeitet und den Spruch, dass wir an unsere Shareholder denken müssen, schon sehr oft gehört, aber nie so ganz kapiert. Würde mich freuen, wenn ihr das erklären könntet. Ciao.
Ja, also generell gibt es ja unterschiedliche Gründe, warum Unternehmen an die Börse gehen. Da braucht man einfach nur in so ein paar Biografien gucken. Da sieht man auch, wie abenteuerlich die Geschichten dann hinter diesen Börsengängen sind. Und ich kann dir zum Beispiel das Buch Shoe Dog empfehlen von Phil Knight. Das ist der Gründer von Nike. Und in der Geschichte kam das Thema Börse immer wieder vor und er hat es immer wieder rausgezögert. Aber am Ende des Tages ging es da natürlich in erster Linie auch um Geld zu bekommen. Und man hat dann natürlich eine bessere Rating-Einstufung und eine bessere Bonität. Und man bekommt eben auch ein besseres Banken-Rating.
Na klar, weil du bist ja transparenter. Ich meine, du musst ja dann irre viel Bürokram, Papierkram ausfüllen. So eine privat gehaltene Firma, die kann ja einfach die Bücher zumachen und niemanden reingucken lassen. Das geht bei der AG nicht.
Ja, und sie bekommen halt günstigere Konditionen. Genau. Und bei dem Phil Knight war es ja so, der hat sich immer von japanischen Gesellschaften finanzieren lassen und das ging irgendwann nicht mehr. Und also die ist so abenteuerlich, die Geschichte. Kennst du das Buch?
Nee.
Also das musst du dir mal schon durchlesen. Vorstellen. Also ich habe das Hörbuch gehört und ich war so begeistert von dieser Geschichte. Und da bekommt man auch ein ganz gutes Gefühl, was für ein Zwiespalt man da hat, auch die Macht da abzugeben. Ja, dann zu den anderen Fragen. Also was den Investor angeht, also wenn wir jetzt mal einen Carl Icahn nehmen, der ist ja seit gut 50 Jahren Wall Street Investor und der hat ganz viele schwierige Deals eingefädelt und hatte aber auch sehr gutes Geld verdient und der mischt zum Beispiel immer bei Apple mit, erzählt denen, die sollen mehr Dividende ausschütten, damit er auch mehr davon hat. Aber der hat schon angefangen in den 80er Jahren, da hat er beispielsweise die Airline TVA von der Börse genommen und hat dann die profitabelsten Strecken an einen Konkurrenten verkauft und hat dadurch natürlich auch viel Geld verdient. Dann hat er PayPal und eBay zur Aufspaltung gedrängt, hat dadurch auch wieder sehr viel Geld verdient, weil PayPal ja durch die Decke gegangen ist seit dem Börsengang. Und der hat beispielsweise auch den Verkauf des Druckerherstellers Xerox an Fujifilm verhindert. Und das sind natürlich alles Sachen, wo er dann auch mitverdient, beziehungsweise wo er dann Einfluss nehmen kann. Und deswegen hat er dann natürlich mit einem hohen Aktienanteil dann auch ein großes Mitspracherecht.
Genau, ja, also letztendlich, warum gehe ich überhaupt an die Börse? Naja, wenn wir mal gucken, wie so eine Firma entsteht, die entsteht ja nicht gleich als AG, sondern das ist ein kleines Pflänzchen, wird ja immer größer. Und irgendwann, wie du es ja schon sagst, ist das Schluss mit dem Venture-Kapital. Dann wird das alles so groß, dass man einfach ja nochmal Kapital von außen braucht. Und dann verkauft man halt einen Teil an der Börse von dieser Firma, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, letztendlich für die ganzen Venture-Kapital-Leute Kasse zu machen. Ich meine, die haben ja das ganze Geld da drin, die müssen es ja irgendwie wieder rauskriegen für nächste Deals. Also da machen erstmal die Altinvestoren Kasse, haben wieder Liquidität, können zu neuen Abenteuern aufbrechen und die Firma kriegt nochmal eine ganze Menge Geld in die Kriegskasse gespült, um dann halt weiter wachsen zu können. Ja, das ist das eine. Das nächste ist, am Aktienkurs, das ist ja auch nach außen ein, wie soll ich sagen, ein Maß für die Gesundheit der Firma. Wenn der Aktienkurs steigt, dann hat der Vorstand einen guten Job gemacht, dann hängen da dran eine ganze Menge Boni und ganze Menge einfach Einkommen innerhalb der Firma. Und was eben ist, du hast ja hier schon Herrn Icahn da erwähnt, diese ganzen Raider, die tun sich natürlich schwer, die Firmenaufkäufer, wenn der Aktienkurs hoch ist, ja, also so ein niedriger Aktienkurs lädt ja auch genau solche Leute ein, dann als aktivistische Investoren an Bord zu kommen und da Dinge zu tun. Und grundsätzlich ist es halt einfach so, dass eben ja der Vorstand besser aussieht, wenn der Aktienkurs steigt. Deshalb werden ja des Öfteren auch solche Manöver gemacht, dass wenn der Kurs zu gering wird, dann macht mal diesen umgekehrten Aktien-Split, dann werden die Aktien wieder zusammenlegiert. Also wenn ich irgendwie 10 Aktien habe, die irgendwie um die 1 Euro schwanken, ja, dann, also praktisch jede Aktie ist um und bei 1 Euro, dann mache ich halt immer 10er-Bündel auf einmal, dann zehntel ich praktisch meinen Aktienanteil und dann ist jede Aktie wieder 10 Euro wert. Sieht einfach besser aus auf dem Papier, als wenn du da irgendwie so am Penny-Stock-Niveau rumkrebst. Das hat ja damit auch zu tun. Also es ist einfach eine wichtige Image-Sache. Und die Shareholder wollen halt an einem gesunden Unternehmen beteiligt sein. Das ist somit der Grund.
Ja, und warum spielen die Shareholder immer so eine wichtige Rolle?
Ja gut, weil eben, wenn wenn es nicht gefällt, wenn der Kurs nicht richtig läuft, dann wird halt verkauft und dann verkaufen halt die großen Institutionellen und dann hast du irgendwelche Geschichten, auch wie bei Wirecard, wo dauernd leer verkauft wird, dann springt der Kurs wie verrückt rum und das sieht einfach schlecht aus und dann kommst du ja nie in irgendeinen Dividenden-Aristokraten-ETF. Das ist ja auch einfach wichtig, dass so eine Firma von Institutionellen gekauft wird. Ja, und dazu ist einfach eine gewisse Beständigkeit, eine gewisse Kurspflege, eine gewisse Kontinuität einfach nötig und wenn die nicht gegeben ist, dann wollen die Institutionellen das auch nicht so richtig. Das ist eben auch ein Grund, den Aktienkurs einfach zu pflegen.
Ja, dann kommen wir jetzt zur nächsten Hörerfrage von meinem Namensvetter Daniel und er hat gleich zwei Fragen und die sind auch komplett unterschiedlich und ja, Daniel, dann lass mal hören.
Hallo ihr beiden, hier ist der Daniel. Ich möchte euch zunächst auch mal ganz herzlich danken, denn ihr habt mit euren Podcasts wirklich entscheidend zu meiner finanziellen Bildung beigetragen und dass ich mir selber mittlerweile schaffe, meine Meinung zu bilden und meine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Vielen Dank dafür. Jetzt zu meinen Fragen. Ich habe nämlich gleich mehrere. Und zwar die erste Frage lautet, was haltet ihr von offenen Immobilienfonds? Ich habe da relativ wenig Content von euch als auch sonst so im Internet gefunden und ich bin mir wirklich unsicher. Vielleicht könntet ihr dazu kurz was sagen. Die zweite Frage bezieht sich auf ein Thema, was auch relativ wenig bespielt wird. Und zwar, was haltet ihr von Anleihen-ETFs, quasi um den risikofreien Teil abzubilden? Vielen lieben Dank und macht's gut.
Ja, so das Thema offene Immobilienfonds, das spielt vor allen Dingen in den Banken immer eine ganz große Rolle. Denn wenn man da ist, dann, also bei mir war es zumindest so damals in den Beratungsgesprächen, war immer mindestens ein Vorschlag, in so einen offenen Immobilienfonds zu investieren. Und was ist ein offener Immobilienfonds? Also das sind offene Investmentfonds, wo ich als Kapitalanleger mit verhältnismäßig kleinen Beiträgen mich an Immobilien beteiligen kann. Das sind dann so große Bauten, die der Fonds dann kauft. Und das ist auf dem Papier immer ganz schön. Und diese offenen Immobilienfonds, das sind auch sogenannte Grundstückssondervermögen, die je nach Fondsgröße auf eine bestimmte Anzahl an Immobilien verteilt werden muss. Und die kaufen meistens Gewerbeimmobilien und versuchen eben durch Mieterträge und Wertsteigerung der Objekte Erträge zu erwirtschaften. Und das Ziel ist es natürlich, Immobilien auch für Kleinanleger börsentäglich verfügbar zu machen. Aber das Problem an der Sache ist, das war während der Finanzkrise 2008, 2009 ganz extrem und auch in der Folgezeit, dass ganz viele Anleger an das Geld aus diesen offenen Immobilienfonds ran wollten. Und die Fonds konnten natürlich gar nicht so schnell die Immobilien verkaufen. Deswegen gab es in der Folge dann eben neue Richtlinien und das heißt, ich muss, das ist unterschiedlich je nach Fonds, aber ich muss mindestens die Fondsanteile ein Jahr halten und habe dann teilweise sogar eine noch längere Frist und ich kann das also nicht schnell verkaufen und das ist natürlich ein ganz klarer Nachteil. Das Gegenstück dazu, zu den offenen Immobilienfonds, das sind geschlossene Fonds. Da gibt es eine feststehende Anzahl von Investmentzertifikaten oder eine feststehende Kapitalsumme, die da eingeworben wird, ohne dass Fondsanteile an den Fonds selbst zurückgegeben werden können. Und ja, da kann der Fondsmanager eben auch keine neuen Anteile zur Befriedigung weiterer Investorennachfrage ausgeben. Und das kommt für den größten Teil der Privatanleger sowieso nicht in Frage. Oder wie siehst du das?
Ja, total. Also hast du recht, dass die Todsünde der offenen Immobilienfonds war ja, wie du sagst, diese Fristentransformation. Genau. Du nimmst halt kurzfristiges Anlegergeld und steckst es in den 20-jährigen Mietvertrag oder Pachtvertrag rein. Ja. Und das andere ist eben, diese geschlossenen Immobilienfonds sind ja letztendlich unternehmerische Beteiligungen. Da bist du dann Kommanditist von der GmbH und Co. KG oder sowas. Also das ist vollkommen undurchsichtig, intransparent. Da würde ich immer von abraten. Das Einzige, was ja noch möglich wäre, wären ja diese REITs.
Ja.
Also da hast du ja dann die Möglichkeit, ja, börsentäglich an dein Geld zu kommen. Da ist halt keine Fristentransformation. Wenn man halt unbedingt Immobilien im Portfolio haben will, dann würde ich sagen, macht man das im 21. Jahrhundert eben über REITs.
Ja, REITs oder REIT-ETFs.
Ja, meine ich ja, REIT-ETFs, genau, ja, sowas halt.
Genau, was man vielleicht noch dazu sagen kann, in der Immobilienkrise 2008 verloren Anleger insgesamt 8,3 Milliarden Euro, weil 17 offene Immobilienfonds zwangsweise ihre Objekte verkaufen mussten. Und dann waren eben die offenen Immobilienfonds nicht mehr in der Lage, die Anteilseigner auszuzahlen und mussten ihre Immobilien unter Zeitdruck verkaufen, haben schlechte Preise bekommen. Und das zeigt natürlich dann auch dieses hohe Risiko, das für Anleger bei einer Investition in offene Immobilienfonds eben besteht.
Ja, das lohnt nicht. So, nochmal jetzt, Daniel, zu deiner Frage, was mit den Anleihen-ETFs ist. Da würde ich dich einfach bitten, zum einen aufs Rating zu gucken. Da kommen grundsätzlich eben nur tipptopp hochqualitative ETFs, AAA oder 2A-Rating in Frage. Alles andere nicht. Bloß weil Anleihe draufsteht, ist es nicht risikoarm. Und das nächste ist, solange du unter der, ja, wie soll ich sagen, den magischen 100.000 Euro pro Person bist, wo die Einlagensicherung noch greift, ist es eine Überlegung wert, schlicht und ergreifend im Tagesgeld zu bleiben, weil Tagesgeld immer noch ein bisschen bessere Renditen eben hat, weil diese wirklich sicheren ETFs rentieren ja mittlerweile alle eher negativ, weil du da in Konkurrenz eben bist, auch zu den institutionellen Anlegern, denen der Weg ins Tagesgeld eben versperrt ist. Und da kannst du eben noch ein paar Marketing-Euros abgreifen von der Bank und dann leicht im Plus sein. Die Frage ist natürlich, musst du jetzt einfach politisch für dich gewichten. Glaubst du, dass die Einlagensicherung hält? Wir haben jetzt in der Corona-Krise sehr schön gesehen, ja, wie schnell man auf einmal zum Gläubiger wird. Also wer von denen, die hier diesen Podcast hören, läuft nicht irgendwie einer Airline hinterher, einer Chartergesellschaft hinterher, ja, irgendwelche Urlaubsgeschichten, die schiefgelaufen sind, irgendwelche Konzerte oder Veranstaltungen, die stattfinden, und jetzt trifft man einfach auf die Mauer der Omerta, wenn man sein Geld da wieder haben will. Also von daher ist immer die Frage natürlich, diese Einlagensicherung, wie wird sie halten? Und dann ist eben die nächste Frage zum Thema Anleihen-ETFs nochmal, um das abschließend auch zu beantworten. Da solltest du nochmal ernsthaft in dich gehen, ob du Staatsanleihen haben willst. Da gilt halt das Argument, dass die Staaten als letztes pleite gehen und dass eben die Staaten die einzige Entität sind, die ja auch einfach sagen können, meine Schulden zahle ich nicht, oder eben neues Geld drucken können. Auf der anderen Seite stellt sich halt die Frage, dass wir mittlerweile hier, also etwas anders als Euro geht ja sowieso nicht, wir reden ja eben vom risikofreien Teil, da wollen wir ja kein Währungsrisiko haben, dass in der Eurozone mittlerweile ja alles kreditmäßig so durcheinander gewurschtelt ist, dass eben die deutsche Bonität leidet, wenn sich eine italienische Bank mit griechischen Staatsanleihen vollsaugt. Also soweit ist es ja dann schon gekommen, dass eben die Frage, sind Staatsanleihen noch das, was sie mal waren, oder ist es nicht schlauer, ja, Anleihen zu kaufen von großen Industrieunternehmen, also ich meine jetzt sowas wie Daimler-Benz oder SAP, also irgendwie ab einer Tranche von 500 Millionen Euro und eben da zu investieren. Wovon ich extrem abraten möchte, sind diese sogenannten Mittelstandsanleihen. Das sind Geldgräber, die haben sich eigentlich der ganzen Zeit nicht wirklich als sicherer Hafen, sondern eher als Zockerpapiere erwiesen. So, das wäre eigentlich mein Vorschlag zum Thema ETFs, Anleihen-ETFs und risikoarmer Teil.
Sehr schön.
Also weil, wie gesagt, noch eine Sache muss ich sagen, die Frage war ja risikofreien Teil. Knick das risikofrei, schreib risikoarm hin, das ist realistischer.
Alles klar. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Matthias, und der hat auch wieder so eine typische Albert-Frage.
Ja, hallo, lieber Finanzvisier, lieber Finanzrocker. Herzlichen Dank erstmal für eure tolle Arbeit. Ihr habt mir ermöglicht, eine vernünftige Finanzplanung und Zukunftsplanung in Sachen Finanzen auf die Beine zu stellen. Eine Sache, die mich, seitdem ich mich damit beschäftige, doch immer wieder herumtreibt, ist die Frage nach dem klassischen 70-30 Aufteilung in MSCI World und MSCI Emerging Markets, weil ich in der Historie nicht feststellen konnte, dass die Emerging Markets bei größerer Volatilität auch mehr Rendite bringen. Und ich mich gefragt habe, wie das denn dann sein kann oder warum man überhaupt in die Emerging Markets gehen könnte. Aber für eine Beantwortung wäre ich sehr dankbar und wünsche euch noch viel Spaß und bleibt weiter dabei. Herzlichen Dank.
Grundsätzlich geht es ja darum, Indexing bedeutet, ich weiß, dass ich nichts weiß, bloß weil die Volatilität momentan so ist, dass du sagst, du kriegst für deine Volatilität keine Rendite. Wie gesagt, das muss ja nicht so bleiben. Die Frage ist ja auch, wie weit bist du zurückgegangen? Wie hast du die Rendite berechnet? Ist das auch die Steuer, sind auch die ganzen Rendite, also die ganzen Dividendensachen da mit drin gewesen? Aber wie dem auch sei, momentan ist es halt so, dass du ausgerechnet hast, ich habe eine hohe Volatilität, werde aber nicht mit mehr Rendite belohnt. Dann stellt sich natürlich die Frage, wird das so bleiben oder wird sich das nicht auch wieder ändern? Ja, also wie lange ist dein Zeithorizont noch in die Zukunft? Das ist jetzt einfach eine politische Entscheidung. Wenn du der Meinung bist, dass du einfach sagst, Ich bin der Meinung, Emerging Markets ist für mich nicht nötig. Ich nehme nur die Industrieländer. Gut, dann sei es so. Und wenn man sich mal die Marktkapitalisierung anguckt, dann stellt man halt fest, dass drei Viertel der Marktkapitalisierung oder was heißt eigentlich fast noch mehr als drei Viertel, eigentlich 85% der Marktkapitalisierung findet nach wie vor in den Industrieländern statt. Also du vergibst dir da nicht wirklich viel. Ich persönlich würde nicht dazu raten. Ich persönlich würde immer dazu raten, ganz breit dabei zu sein. Denn auch das ist wichtig. Auch das muss man als Investor lernen. Es ist nicht so, dass jede Anlageklasse immer permanent gut performt. Es gibt eine ganze Menge Anlageklassen, die jahrelang wirklich miserabel performen, dann aber, ja, wenn sich irgendwie das Börsenwetter ändert, ganz hervorragend performen.
Also Gold zum Beispiel in diesem Jahr.
Genau, ja, genau. Für mich geht es einfach darum, überall mit dabei zu sein, weil ich einfach für alle Eventualitäten gerüstet sein möchte und eben auch dafür, dass, wenn wieder eine Zeit kommt, wo die Emerging Markets überlegene Renditen zeigen, dann möchte ich eben auch mit dabei sein und mein Zeithorizont ist auch als 50 plus eben noch gute 20 Jahre und deshalb bleibe ich dabei. Eins, wenn du der Meinung bist, du willst für dich keine Emerging Markets haben, so sei es. Ich für mich würde immer überall mit dabei sein.
Ja, aber du kannst es ja auch ganz einfach machen. Du investierst einfach in FTSE All World oder in ACWI, also All Country World Index. Da sind die Emerging Markets ja deutlich kleiner gewichtet, aber sie sind trotzdem mit dabei und das vereinfacht das Ganze natürlich.
Das vereinfacht das Ganze noch. Da hast du dann 90-10. Ich meine, und wie gesagt, diese 70-30 ist ja auch nur irgendwie, um was zu haben. Ja, also irgendwie zwischen 60-40 und 90-10 ist ja alles drin. Ich meine, wenn man zum Beispiel jetzt nach BIP geht, dann hast du eben sowieso eher eine Gewichtung, die ja schon eher jenseits der 40 ist, Prozent ist für die Schwellenländer. Also von daher gibt es ja dann auch jede Menge, wie nennt man das, verschiedene Gewichtungen. Es ist nur wichtig, dass man sich halt eine Strategie überlegt und dann auch bei dieser Strategie einfach bleibt.
Okay, ja, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage in dieser Podcast-Episode und die stammt schon wieder von einem Daniel. Also das ist jetzt der vierte Daniel mit mir in dieser Podcast-Folge, wahrscheinlich auch noch alle eine Altersgruppe. Sehr spannend. Er hat auch nochmal zwei Fragen.
Ja, hallo zusammen. Erstmal vielen Dank, falls es hier meine zwei Fragen mit in die Sendung schaffen sollten. Ich versuche es auch ganz kurz zu machen. Vielleicht trotzdem als Hintergrund, mein Portfolio ist zu nahezu 100% risikobehaftet und soll es auch noch einige Jahre bleiben, da ich die 30 noch nicht geknackt habe und nebenbei ja auch noch in eine von meinem Arbeitgeber subventionierte Zusatzrente einzahle. Das Portfolio ist im mittleren fünfstelligen Bereich. Mein Anlagehorizont sind 20 Jahre und mehr und die monatliche Sparleistung beträgt derzeit 600 Euro. Davon gehen 90% in den Vanguard FTSE All World und weitere 10% in einen ETF mit Schwellenländer-Staatsanleihen. Meine Frage Nummer 1 bezieht sich jetzt auf das Thema Immobilien. Und zwar kann ich mir momentan nicht vorstellen, zumindest in absehbarer Zeit, mir eine Immobilie ans Bein zu binden. Und bin vom Grund auf eigentlich auch sehr gerne Mieter. Macht es da nicht vielleicht Sinn, Immobilien über einen, ja, meinetwegen global diversifizierten Immobilien-ETF überzugewichten? Ich hatte da an 5-10% im Portfolio gedacht und erhoffe mir mit der Zeit ja eine nette Ausschüttungsquote und weniger Schwankungen durch die verhältnismäßig niedrige Korrelation zum Gesamtmarkt. Wie ist da eure Meinung zu? Dann hatte ich noch eine zweite Frage, die ich gerne stellen würde. Die bezieht sich im Prinzip auf einen konkreten ETF, den VanEck Morningstar White Mode ETF. Also ein ETF, der den Mode-Index von Morningstar trackt und versucht, diesen zu replizieren. Das Ganze ist also ein aktives Produkt mit ETF-ähnlichen Kosten von knapp 0,5% per anno und meine Überlegung war, ihn ebenfalls mit ca. 10% im Portfolio beizumischen, um Firmen, die einen langfristigen Wettbewerbsvorteil überzugewichten. Das Ganze würde ich als kostensparende Alternative zum Stockpicking betrachten. Frage ist auch hier, was haltet ihr davon? Macht das Sinn oder mache ich mir hier zu viele Gedanken über die Nachkommastelle in der Rendite? Ich würde mich hier freuen, hier mal eure Einschätzung zu hören. Bleibt gesund und Dankeschön für die tolle Arbeit. Macht es gut.
Ja, das Thema Immobilien hatten wir ja eben schon mit den offenen Fonds. Er fragt jetzt, ob es sinnvoll ist, einen Immobilien-ETF beizumischen. Und ich würde sagen, das kann man durchaus machen, also wenn man ein breit gestreutes Portfolio hat. Aber man muss dazu sagen, das macht jetzt keinen Sinn, bei 10.000 Euro dann noch einen Immobilien-ETF beizumischen und dann noch so einen ETF und dann noch einen, weil dann wird es einfach zu kleinfaserig. Also wenn ich ein größeres Vermögen habe, eigentlich sollte es schon sechsstellig sein, dann kann ich natürlich mehrere Beimischungen machen. Ob das nun Small Cap ist oder Immobilien-ETF, das kann durchaus sinnvoll sein. Ich bin nach wie vor der Meinung, man braucht es eigentlich nicht. Oder siehst du das anders?
Nee, also wie gesagt, gerade was du sagst, meine Faustregel ist eigentlich, nichts soll unter 10% im Portfolio haben als Assetklasse, weil sonst wirkt es sich sowieso nur nicht richtig aus, ja, im Guten wie im Bösen. Und das Einzige, was dir dann bleibt, ist der bürokratische Aufwand für die Anlage-Cap. Also das bringt dann überhaupt nichts, genau.
Aber die zweite Frage ist auch spannend.
Ja, ich habe mir diesen Van Eck halt mal angeguckt und meine Meinung ist halt gut. Also erstmal, er ist ja alt genug, er ist ja von 2015. Hm. Er hat ja auch, wenn ich das richtig sehe, hier 150 Millionen Euro drin oder 130 waren das, aber jedenfalls, er ist also über der magischen 100 Millionen Euro Marke. Die Sache ist, es sind 47, ja, wie nennt man das, Holdings drin, also 47 Positionen, von daher sehr, sehr, sehr schmal. Und jetzt habe jetzt nicht wirklich diesen Morningstar-Index wirklich mir ganz genau angeguckt. Also mein Vorschlag wäre, dass du, Daniel, wirklich ja dir diesen Index da mal vornimmst und genau guckst, wie dieser Index konstruiert ist und was du denn von dem erwartest und auch mal guckst, was von dem letztendlich, was in diesem Index drin ist, nicht auch schon im MSCI World zum Beispiel drin ist. Also ich habe hier die Top 10 Holdings zum Beispiel, da ist Amazon dabei, Facebook, BlackRock, Intel und Salesforce. Gut, okay, ein paar andere sehe ich jetzt hier nicht. Also Viva Systems kenne ich nicht oder ServiceNow Inc. kenne ich auch nicht. Also es ist mal deine Aufgabe, dir diese, wir reden hier von 47 Einzelfirmen. Also da erwarte ich schon, dass man bei dieser winzigen Menge mal kursorisch sich alle grob anguckt und überlegt, ob man ja dem Index, so wie Morningstar es macht, traut und ob man wirklich glaubt, dass dieses Ding, ja, also die Frage ist natürlich, was erwartest du überhaupt? Ja, warum soll der da rein? Ja, also welche Renditeerwartung hast du an das Ding und mit welcher Wahrscheinlichkeit gehst du davon aus, dass diese Renditewahrscheinlichkeit auch eben erfüllt wird, weil letztendlich mit dem Thema, ich bin in den Schwellenländern, ich bin in den Industrieländern, diese ganzen Firmen, die der dieser Van Eck-Fonds hat, die hast du sowieso schon alle, ja. Die Frage ist halt nur, in welcher Gewichtung. Also was du jetzt machst, ist, du verschiebst die Gewichtung. Und wenn du halt wirklich diesen Van Eck Morningstar ETF haben willst, dann solltest du dich auch mal hinsetzen und überlegen, wie viel Prozent du da reinstecken willst und dann gucken, ja, welche Übergewichtung der einzelnen Firmen du damit überhaupt schaffst, ob das wirklich einen Bums hat, ob das dein Portfolio irgendwie nennenswert bewegt. Also ich würde erstmal ausrechnen, also meine Renditeerwartung formulieren und dann gucken, mit welchem Einsatz ja diese Renditeerwartung dann auch umgesetzt werden kann in nennenswerte Gewinne. Also wenn du sagst, ja, ich mache da mal ein paar tausend Euro rein und dann reden wir nachher im besten Fall darüber, dass du mit dieser zusätzlichen Investition, die ja im Übrigen nicht weiter diversifiziert, sondern nur die Gewichtung verschiebt. Ja, also es ist eine weitere Zeile im Depot, aber es ist keine weitere Diversifizierung, inwieweit du halt mit dieser Umgewichtung wirklich nennenswert ja einen Kicker schaffst, dass deine Rendite auch in absolut, also dein Gewinn auch in absoluten Zahlen sich merklich nach oben steigert, weil wenn du berechnest dann irgendwann die Prozente von den Prozenten von den Prozenten aus, ja, und wenn da dabei rauskommt, dass wir hier im allerbesten Fall von 27,30 Euro reden, dann stellt sich für mich einfach die Frage, ob du nicht Folgendes machst, ob du dir diesen Van Eck nimmst, diese 47 Firmen, die du sehr intensiv anguckst, den Index verstehst, wie Morningstar den konstruiert und dann Folgendes machst und dann das als Shortlist nimmst und dann eben den Weg des Daniel gehst, also des Finanzrockers, und dir ja aus diesen 47 Firmen ein, zwei oder drei rauspickst und darauf dann konzentriert reingehst. Weil für mich persönlich ist so ein Index mit 47 Positionen weder Fisch noch Fleisch. Ja, das ist irgendwie mehr als nur Stockpicking. Das ist dann doch irgendwie wieder Indexing. Aber auf der anderen Seite ist es viel zu schmal, um als echtes passives Indexing durchzugehen. Das ist so wie, der Klassiker eben, wasch mir den Pelz und mach mich nicht nasch, so ein bisschen schwanger. Also von daher würde ich sagen, wer sich für sowas interessiert, dann doch mal vielleicht ernsthaft erwägen, ob Stockpicking da nicht das Mittel der Wahl wäre. Daniel,
wie siehst du das? Was ich da vielleicht noch ergänzen kann, also Van Eck hat ja abseits von diesen normalen Indizes unterschiedliche ETFs, also beispielsweise haben die jetzt so ein E-Gaming-ETF, wo dann so Firmen drin sind, die mit E-Gaming Geld verdienen, also Nvidia ist drin, aber dann auch so Computerspiele-Programmierer wie jetzt Tencent zum Beispiel, die ja auch überall mitmischen. Das ist auf dem Papier immer ganz interessant. Die Frage ist natürlich, will ich da wirklich viel Geld reinstecken oder will ich da mit nur zocken? Und dann stelle ich mir die Frage, brauche ich das überhaupt? Da sind wir wieder bei der gleichen Frage wie beim Immobilien-ETF. Und das macht tatsächlich nur Sinn, wenn ich wirklich auch eine größere Position dann da reinnehme. Und dafür ist es dann doch zu klein.
Ja, genau, das ist ja, man muss sich dann schon jetzt eine Meinung bilden. Also, und da stellt sich halt die Frage, wie viele Euro willst du da reinstecken und wie viel Meinungsbildung willst du für diese Euros dann wirklich machen? Denn wenn man keine Meinungsbildung betreibt, dann gilt eigentlich der Spruch vom alten Costolani, ein Mann kann zwischen mehreren Methoden wählen, sein Vermögen loszuwerden. Am schnellsten geht es am Roulette-Tisch, am angenehmsten mit schönen Frauen und am dümmsten an der Börse. Und genau dieses am dümmsten in der Börse ist genau das, wenn man einfach aufgrund der Aktenlage, aufgrund der Papierlage, aufgrund der coolen Story, die man vermutet, jede Summe X, egal wie groß oder wie klein sie sein mag, einfach in so einen Nischen-ETF steckt. Und das gilt jetzt nicht nur für diesen Van Eck mit diesem White Mode, sondern es gilt ja auch für das E-Gaming, was du angesprochen hast, Daniel. Die Papierlage ist immer gut.
Ja, das klang jetzt so ein bisschen wie das Wort zum Sonntag und das war auch ein schöner Abschluss. Deswegen würde ich sagen, kommen wir hier mal zum Ende. Vielen Dank, dass ihr alle die Fragen eingestellt habt und bis hierhin gehört habt. Und ja, ich würde sagen, machen wir hier Schluss und beim nächsten Mal haben wir einen sehr interessanten Gast und da geht es um ein absolutes Nischenthema.
Alles klar. Also, meine Lieben, dann bis demnächst. Tschüss.
Ciao.